Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. Ich bin Kaya Azayan, Redakteurin des Versicherungsmonitors, und ich spreche heute mit unserer Chefredakteurin Friederike Krieger. Hallo Frieda.
Hallo Kaya.
Wir alle mussten in den vergangenen Monaten tiefer in die Taschen greifen. Die Preise für Lebensmittel, Energie und Benzin sind spürbar gestiegen, und damit nicht genug, jetzt drohen auch noch Preissteigerungen von anderer Seite. Und zwar wollen jetzt auch die Versicherer an der Preisschraube drehen und die Kosten der Inflation an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben. Keine schönen Nachrichten. Frieda, in welcher Sparte trifft es denn die Privatkunden?
Also ich glaube, es geht da in erster Linie erstmal um die Kfz-Versicherung. Jedenfalls war die bisher in jeder Bilanzpressekonferenz, die ich mir in letzter Zeit angehört habe, war das halt das große Thema. Also Generali, Allianz und auch Talangs haben das halt als den Bereich genannt, der inflationsbedingt besonders betroffen ist, wo halt die Preise steigen müssen. Es ist wohl so, dass vor allem die Preise für die Ersatzteile momentan so richtig in die Höhe gehen, und das verteuert die Schäden natürlich sehr stark. Die Schadenfrequenz, also die Häufigkeit der Schäden, ist wohl jetzt noch nicht so wirklich zurück auf dem Vor-Corona-Niveau. Sie war ja während Corona stark eingebrochen. Ja, aber ich glaube nicht, dass das jetzt ausreicht, um diese steigenden Ersatzteilpreise zu kompensieren. Also sagen halt alle, in der Kfz-Versicherung müssen jetzt wirklich die Preise steigen.
Die Preise sind ja auch schon, wurden ja auch schon in der vergangenen Saison angehoben. Jetzt müssen die Versicherer nochmal ran. Die dürften aber vermutlich Schwierigkeiten haben, wenn nicht alle Anbieter in der Kfz-Versicherung ihre Preise anheben. Denn in dieser Sparte entscheidet sich eigentlich im Grunde alles über den Preis. Zu jeder Wechselsaison gibt es da diesen harten Preiskampf, wo sich die Anbieter versuchen, gegenseitig zu unterbieten. Manche, die einfach nicht runtergehen können mit den Preisen, versuchen es dann über besondere Services oder so, aber schlussendlich gilt in den meisten Fällen nach wie vor, wer günstig ist, hat die Nase vorn. Wie realistisch ist es denn dann für die Versicherer, dass sie wirklich ihre geplanten Preiserhöhungen, die jetzt da in ihren Bilanzkonferenzen vorgestellt haben, durchsetzen können, ohne dass sie jetzt auch signifikant an Neugeschäft einbüßen?
Die Sache ist, sie müssen es einfach tun, weil wenn sie es nicht machen und einfach nur auf Volumen setzen, dann werden sie halt wieder in den roten Zahlen landen. Das will ja auch keiner. Aber natürlich will auch niemand Neugeschäft verlieren. Das ist halt so ein wirklicher Balanceakt. Das ist schon schwierig, und das ist wohl in Deutschland auch besonders schwierig. Also das hat man auch bei der Generali-PK gehört, dass Deutschland, das ja auch aus globaler Warte gesagt haben, ja, Deutschland ist da wirklich ein umkämpfter Markt, da ist das nicht ganz so einfach. Und zum Beispiel war das wohl in Zentral- und Osteuropa oder auch in Frankreich, schätzt es die Generali als viel aussichtsreicher ein, da schnell Preiserhöhungen durchzusetzen.
Ja, es gibt ja diesen Wettbewerb. Da müssen Versicherer versuchen, einen Mittelweg zu finden, um ihre Kunden nicht an einen günstigeren Anbieter zu verlieren. Da kommt Check24 ins Spiel, das Vergleichsportal. Darüber werden in jeder Wechselsaison oft viele, viele Wechselverträge abgeschlossen. Auf diesem Portal ist auch ab September 2020 der Direktversicherer der Allianz, Allianz Direct, wieder vertreten, um irgendwie jetzt noch an Neugeschäft zu kommen. Die Frage ist, ob das so eine schlaue Strategie ist. Denn zum Beispiel die Hook Coburg, die ja Marktführer in der Kfz-Versicherung ist, die ist seit 2017 nicht mehr auf solchen Vergleichsportalen gelistet, hat trotzdem oder vielleicht sogar genau deswegen ihren Bestand kräftig ausbauen können und spart da auch gleichzeitig Geld, weil sie eben nicht hohe Provisionen an Check24 zahlen muss. Diese Einsparung könnte Hook ja auch gut nutzen, um höhere Preissteigerungen durchsetzen zu können, als jetzt die Konkurrenten, die auf Vergleichsportalen wie Check24 oder Verivox unterwegs sind, weil sie einfach höhere Margen haben, oder?
Ja, also dieses Geschäft bei Check24, das ist schon auf jeden Fall teuer erkauft. Gleichzeitig sind die Kunden auch nicht so loyal, weil Check24 trötet ja auch ständig in seiner Werbung. Vergleicht, wechselt den Versicherer, da könnt ihr total viel Geld sparen und euch einen schönen Urlaub davon gönnen, so in der Richtung. Da wechseln die Kunden natürlich auch schneller, die dann erst mit hoher Provision erkauft worden sind. Coburg hat halt diese prominente Marke, dass die Leute halt wissen, da bekomme ich eine gute Kfz-Versicherung und gehen halt dann direkt auf die Seite. Die können sich halt einfach diesen Umweg sparen. Ja, vielleicht sind sie nicht ganz so stark deswegen unter Druck, aber sie haben natürlich aber auch die Reputation, ein günstiger Kfz-Anbieter zu sein. Und andererseits, also Hook hat ja einen relativ geringen Kostenapparat. Vielleicht haben sie auch einfach nicht so den Druck, die Preise jetzt so super stark zu erhöhen. Und sie haben ja auch dieses gute Werkstattnetz. Da lässt sich ja vielleicht auch nochmal was verhandeln wegen den Ersatzteilpreisen.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich ein guter Punkt. Da werden wir auf jeden Fall die Lauscher offen halten, wenn die Hook ihre nächste PK hat und mal nachfragen, was die da, ob die da Preissteigerungen planen. Bald geht die Kfz-Wechselsaison auf jeden Fall los und dann werden wir sehen, mit welchen Preisen die Kfz-Versicherer in die Schlacht ziehen. Glaubst du denn, dass die Policen günstiger werden könnten? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
Nein, also nicht wirklich, also da sprechen nicht wirklich Argumente dafür.
Schade. Ich meine, ich bin keine Autofahrerin, aber für die Autofahrer tut es mir leid. Kommen wir zu einem Thema, das auch Verbraucher betrifft, allerdings etwas komplexer und vielschichtiger ist. Und zwar geht es um die Rückabwicklung von Kapital-, Lebens- und Rentenversicherungen Jahre nach Vertragsschluss. Ein alter Bekannter, wie du es bei der Vorbereitung auf den Podcast genannt hast. Du beschäftigst dich nämlich schon seit 2013 immer mal wieder mit dem Thema, weil es dazu in unregelmäßigen Abständen Urteile gab. In dieser Woche war es wieder soweit. Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat eine wichtige Entscheidung zu diesem Thema getroffen. Ehe wir aber dazu kommen, kannst du uns vielleicht noch mal einmal erklären, was 2013 konkret entschieden wurde?
Ja, da hatte der Europäische Gerichtshof entschieden, quasi, dass es so ein ewiges Widerrufsrecht in der Lebensversicherung gibt. Also eigentlich hat der Kunde ja nur 14 Tage Zeit, nach Vertragsabschluss zu sagen, nein, ich habe es mir anders überlegt, ich widerrufe den Vertrag, lass uns das rückabwickeln. Aber der EuGH hat dann befunden, wenn er nicht ordnungsgemäß aufgeklärt worden ist über sein Widerrufsrecht, dann kann der Vertrag auch noch Jahre später widerrufen werden. Vorher war halt eher so die Ansicht, also wenn man sich denn ein Jahr lang nicht gemeldet hat nach Abschluss, dann ist auch gut irgendwie, dann hat man da jetzt nicht mehr so die Ansprüche. Aber der EuGH hat gesagt, nee, das ist wirklich, wenn man schlecht aufgeklärt worden ist, kann man halt ewig widerrufen.
Und klingt ja auch eigentlich logisch, dass man sich so denkt, okay, nach einem Jahr, da sollte es dann auch jeder irgendwie, spätestens da sollte jeder der einen Widerruf machen will, einen Widerruf machen. Aber dieses EuGH-Urteil war ein Schock für die Branche. Damals hatte Axel Kleinland vom Bund der Versicherten gesagt, dass die Versicherer vor einem der größten Probleme der Nachkriegsgeschichte stehen könnten. Nun hast du das Ganze ja jetzt fast seit 10 Jahren mitverfolgt. Würdest du das unterstreichen?
Ich glaube nicht so wirklich. Also ich glaube jetzt nicht, dass das einen Lebensversicherer in den Ruin getrieben hat, dass er da noch irgendwie ein paar Verträge rückabwickeln musste. Ich kann jetzt natürlich nicht für alle Fälle sprechen, aber es geht da ja jetzt auch nicht um die monsterhohen Summen. Also zum Beispiel da in dem Fall, der da jetzt Verfassungsgerichtshof gelandet ist. Da war das eine Differenz zwischen der Ablaufleistung, die irgendwie bei 11.000 Euro lag und 17.000, die der Kunde dann haben wollte, wegen der Rückabwicklung. Also das ist jetzt nicht so die riesige Differenz, mag in anderen Fällen anders gewesen sein, aber ich glaube nicht, dass einfach nur die schieren Zahlungen da einen Versicherer wirklich stark in Mitleidenschaft gezogen haben. Aber es haben natürlich schon viele Kunden versucht, ihren Vertrag zu widerrufen und sind vor Gericht gezogen gegen ihren Anbieter. Das bindet natürlich auch Ressourcen und kostet ja auch Geld. Also es hat die Lebensversicherer schon beschäftigt, aber ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie ein Riesenerdbeben ausgelöst hat.
Ja, es gibt auf jeden Fall noch einige Lebensversicherer in Deutschland. Du hattest es schon angesprochen, der Fall aus Rheinland-Pfalz, wo ein Mann eine 2002 geschlossene Lebensversicherung von seiner 2010 verstorbenen Mutter geerbt hatte. 2012 wurde dann der Vertrag mit Ende der Laufzeit ausgezahlt. 4 Jahre nach dieser Auszahlung forderte er dann die Rückabwicklung des Vertrags und genau mit dieser Begründung, die du eben angeführt hast, mit der fehlerhaften Belehrung über sein Rücktrittsrecht. Da hat aber das Landgericht Trier nicht mitgespielt. Warum?
Das Landgericht Trier hat eine Argumentation angeführt, die halt auch viele andere Gerichte in letzter Zeit auch benutzt haben. Nämlich, dass das, was der Kunde da macht, einfach nicht zulässig ist, weil das Rechtsmissbrauch ist. Also sagt, der Kunde hat sich widersprüchlich verhalten. Der Versicherer hat ihn noch gefragt, ob er denn ob er die Ablaufleistung haben will oder irgendwie den Vertrag noch fortführen oder es anderweitig investieren will, hat ihn vor die Wahl gestellt. Der Kunde hat gesagt Ablaufleistung, er hat sie entgegengenommen und dann jahrelang nichts gemacht und jetzt plötzlich der Widerruf. Heißt, das ist einfach widersprüchlich und der Versicherer hätte einfach darauf vertrauen müssen, dass die Sache sich mit der Auszahlung erledigt hat und das ist halt ein Verstoß gegen Treu und Glauben und das ist halt dem Versicherer nicht zuzumuten, deswegen gibt es da keine Rückabwicklung. So in der Richtung ist die Argumentation gewesen.
Damit hat sich dann der Kläger ja nicht zufrieden gegeben. Der Fall landete vor dem OLG Koblenz, also das Oberlandesgericht Koblenz, das eigentlich den Fall an den Europäischen Gerichtshof weitergeben sollte, hat das aber nicht getan. Dann ging das weiter zum Verwaltungsgericht Rheinland-Pfalz und dort hatte der Kläger dann ja mehr Glück.
Ja, die Argumentation, die der Kläger hatte und auch sein Anwalt, ist ja, wenn das EuGH dieses Grundsatzurteil gesprochen hat mit der ewigen Rückabwicklung, dann liegt es ist auch Sache des EuGHs zu entscheiden, ob und wann ein Rechtsmissbrauch vorliegt und wann nicht. Schon allein, um das halt einfach EU-weit einheitlich zu regeln, weil halt manche Länder diesen Einwand des Rechtsmissbrauchs auch gar nicht kennen. Und das müsste halt, weil das ja auch auf einer europäischen Richtlinie fußt, müsste das halt einfach einheitlich definiert werden. So ist halt die Argumentation. Das OLG hat das jetzt nicht so gesehen und der Verwaltungsgerichtshof kam aber dann zum Schluss, dass das OLG der Pflicht zur Anrufung des EuGH nicht nachgekommen ist und hat das jetzt zurück zum EuGH geschoben. Also mit dem Wink mit dem Zaunpfahl, das dann dem EuGH vorzulegen.
Genau, zum OLG zurück und dann damit der es zum EuGH bringt. Dort hofft ja der Kläger auf ein Urteil zu seinen Gunsten. Wie hoch sind denn seine Erfolgschancen?
Ja, also erstmal in der Sache, ich hatte da mit dem Anwalt des Klägers gesprochen, halte die Erfolgschancen schon für hoch, weil der EuGH schon hat durchblicken lassen, dass er den Rechtsmissbrauch eher eng beurteilt und dass er eigentlich nur vorliegt, wenn der Kunde die Situation wirklich selbst herbeigeführt hat und der EuGH ist dann eher der Auffassung, naja, also wenn der Versicherer falsch belehrt hat, hat der die Situation herbeigeführt und dann ist er auch nicht schützenswert. Also dann kann es da eigentlich keinen Rechtsmissbrauch geben, auch wenn das vielleicht ein bisschen komisch anmutet, nach Jahren, nach Ablauf des Vertrages, das dann noch zu widerrufen. Also das ist jedenfalls das, was so die Klägerseite wahrnimmt, wie der EuGH entscheiden könnte. Aber die Frage ist auch, ob es da überhaupt zu einer Entscheidung kommt, weil es ist ja einfach auch so, dass Versicherer, bevor da höchstrichterliche Urteile kommen, sich auch gerne mit den Klägern vergleichen, vor allem wenn es um so wirklich geringe Beträge wie 6.000 Euro geht. Also deswegen ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es einfach einen Vergleich gibt in diesem Fall und der dann nicht zum EuGH geht. Aber der Verfassungsgerichtshof hat jetzt einmal gesagt, man sollte das dann vielleicht doch dem EuGH vorlegen. Und jetzt ist halt dieser Zweifel in der Welt, dass das vielleicht eher auf europäischer Ebene entschieden werden sollte. Und es sind ja auch noch viele andere Fälle, die noch laufen. Und irgendein Fall wird es wahrscheinlich mal zum EuGH schaffen.
Ja, also da sind wir auf jeden Fall gespannt. Also mal schauen, ob der Fall des Klägers jetzt in einem Vergleich endet oder doch vor dem EuGH ausgetragen wird. Wenn es soweit ist, werden wir auf jeden Fall darüber berichten. Vielleicht ja sogar wieder du, Frieda.
Ja, wahrscheinlich. Das ist irgendwie mein Steckenpferd-Thema.
Für heute war's das. Danke an alle, die bis jetzt dran geblieben sind. Und danke an dich, Frieda, für deine Zeit und deine Antworten.
Ja, ich danke dir, Kaya.
Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.